Es gibt immer Phasen und manche entstressen ja zum Beispiel dadurch, dass sie sich dann abends Serien angucken oder sowas. Das wollen wir jetzt gar nicht groß thematisieren, aber wenn du für eine Dreiviertelstunde Episode Zeit hast für eine Serie, könnte es sein, auch eine Viertelstunde für deine Ehe, für deine Partnerschaft wäre drin.
Und dann sehen wir, dass Stress ein absoluter Intimitätskiller ist und dass uns viele Paare berichten, dass bei ihnen die Intimität so unter die Räder kommt, weil sie dafür keine Energie mehr haben. Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht. Du Schatz, bin ich heute ein bisschen unrasiert?
Ein bisschen? Du bist komplett unrasiert.
Zu viel Stress in meinem Leben. Man kommt einfach zu nichts mehr.
Heieiei, das ist unser Thema heute. Stress in unserem Leben, in unserer Familie und in unserer Beziehung. Du bist hier gelandet im Podcast Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir sind Markus und Susanne Mockler und wir möchten dich für deine Ehe ermutigen.
Das Thema heißt Stress raus, Liebe rein. Und das gilt nicht nur für unsere Paarbeziehung, da ist sie am allerwichtigsten, sondern das gilt auch für unsere Familien. Und dazu wollen wir heute einige praktische Anregungen geben. Wer uns länger zuhört, weiß, dass wir Stress für fast das schädlichste Gift heute halten, was Paare auseinandertreibt. Und was einfach viele so belastet und wenn es Paare auseinandertreibt, macht es auch Familien kaputt. Deshalb heute mal ganz praktische Dinge, Strategien, wie wir entstressen im Alltag.
Ja, denn immer wieder sprechen uns genau darauf junge Paare an, die sagen, Mensch, wir brauchen echt auch Praxistipps, wie wir das hinkriegen mit den Kindern, mit unseren Jobs und mit dieser massiven Überlastung, wir fühlen uns richtig in der Stressfalle und es sind ja so ganz unterschiedliche Aspekte, die dann da reinspielen. Das eine ist, es fehlt uns dann an Zeit für das Miteinander, ganz einfach. Ne? Wir haben zu wenig Zeit füreinander, wir verlieren uns aus den Augen. Das zweite ist das Thema Finanzen, was vielen Paaren komplett Stress macht. Streit um die ungerechte Bewertung auch von Arbeit. Vielleicht auch das, wenn der eine nicht berufstätig ist, der andere ist es aber dann, dass man das Gefühl hat, es ist voll ungerecht und meine Arbeit wird gar nicht gesehen. Und dann sehen wir, dass Stress ein absoluter Intimitätskiller ist und dass uns viele Paare berichten, dass bei ihnen die Intimität so unter die Räder kommt, weil sie dafür keine Energie mehr haben oder das Gefühl haben, dass gar keine Zeit mehr da dafür.
Wir bringen das mal auf den markanten Satz. Der größte Verräter in der Ehe ist nicht Untreue, sondern Überlastung. Und Überlastung kann übrigens dann auch zu Untreue führen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber es sollte einfach nicht unterschätzt werden, weil man halt denkt, ja, es muss halt so sein und wir müssen so viel machen und wir kriegen das alles schon in den Griff. Und wir kennen halt viele Paare, die es am Ende doch nicht in den Griff kriegen. Und deswegen wäre es doch gut, wenn man sich rechtzeitig schützt oder wenn man sich schon in so einem Strudel nach unten fühlt, dass man sagt, wie kann ich da eigentlich aussteigen? Und da wollen wir heute ein paar praktische Sachen nennen. Es geht am Ende um den Mental Load, also das, womit unser Hirn, unser Bewusstsein bepackt ist, was uns den ganzen Tag belastet, was unser Denken in Dauerschleife hält, was uns ständig die Frage stellen lässt, habe ich das erledigt, bin ich damit fertig oder sind noch diese Termine, was muss ich da tun? Verbunden mit Erschöpfung, Kraftlosigkeit, was ja damit einhergeht. Wie können wir mit diesem Mental Load umgehen?
Gell, und da entsteht auch ganz schnell in einer Paarbeziehung so ein Ungleichgewicht, dass einer oder oft ist es eine, das Gefühl hat, ich muss an alles denken, ich muss irgendwie alle Bälle gleichzeitig in der Luft haben, ich habe immer so viel noch im Hinterkopf, was bedacht werden muss und du kümmerst dich zu wenig und dann ist schon ein Riesenschatz.
Ja, Schatz, hallo, ich muss Football gucken. Ich kann mich nicht um alles Mögliche kümmern.
Ja, genau. Es ist übrigens so, manche Leute können ganz einfach trotzdem abschalten und chillen und haben da irgendwie Strategien für sich gefunden, dass sie relativ entspannt durchs Leben gehen. Und andere haben tatsächlich wie ständig Programme offen. Das ist wie wenn an einem Computer ganz viele Programme gleichzeitig offen sind. Ich muss noch an Einkauf denken. denken, ich muss noch dran denken, dass ich das Abo kündige und Mensch, die Kinder müssen rechtzeitig in die Schule und die müssen auch noch ihre Sportsachen neu gerichtet kriegen und oh, Hilfe, neue Schuhe müssen wir auch noch kaufen. Das sind so viele Dinge. Und den Nachbarn müssen wir noch ihr Geschirr zurückbringen und so viele Dinge, die gleichzeitig offen sind.
Ja, also das Gefühl, das sich einstellt, aber ihr kennt es wahrscheinlich alle, vielleicht tragen wir jetzt Eulen nach Athen, das Gefühl, das sich einstellt, ist, es ist ungerecht. Meistens fühlt sich einer belasteter als der andere. Daraus resultiert so, ja, Frust einerseits. Es kann aber auch in Wut und Aggression umschlagen, dass man denkt, so geht es einfach nicht. Wir sind hier verheiratet und das Stresslevel ist so unterschiedlich verteilt. Naja, und jetzt mal ehrlich, wenn du in so einer Gefühlslage bist, A, wie attraktiv findest du deinen Partner? B, wie attraktiv findet dein Partner dich? Also auch da merkst du schon, das treibt einen Keil zwischen euch als Paar.
Bis hin zur Frage, wie attraktiv findest du dich selbst? Weil wenn ich mich selbst nicht einigermaßen attraktiv finde, bin ich auch kein großes Geschenk für meinen Schatz. Dann will ich mich dir gar nicht schenken. Und das ist tatsächlich auch, was vielen zu quer kommt. Und dann kommt dazu noch bei vielen Paaren, gerade insbesondere, wenn sie noch kleine Kinder haben, das Thema Schlafentzug.
Genau.
Oder wenn sie sehr viel Stress haben, sehr viel Arbeit haben, dass sie zu wenig schlafen. Und zu wenig Schlaf ist eigentlich immer der Killer, oder?
Dann bekomme ich eine kurze Zündschnur. Wenn dann mir irgendwas schräg kommt, du zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass ich etwas unwirsch reagiere.
Weshalb es eigentlich total wichtig ist und erstrebenswert, dass ihr, wenn ihr merkt, wir schlafen zu wenig, dass ihr da einen Schwerpunkt setzt. Wir werden dann nachher auch nochmal was dazu sagen, aber das ist so, so wichtig, dass wir auch immer wieder Erholungsphasen haben und dass jeder von uns beiden Erholungsphasen bekommt, auch wenn es noch so stressig ist.
Okay, angenommen, ihr seid in so einer Stresssituation und seid auch nicht gut aufeinander zu sprechen und dann kommt noch irgendwas ganz krumm und du sagst irgendwas zu mir, wo ich denke, ja, geht's eigentlich noch? Dann müssen wir zuallererst den Notfalltipp hier weitergeben, dass ihr sowas nicht eskalieren lasst. Also in dem Moment kann man sich vielleicht schlecht neu verlieben, aber man kann zumindest verhindern, einen echten Krieg zu eröffnen und eine Attacke zu reiten. Deshalb solltet ihr sowas wie ein Stoppsignal aussenden oder ein Stoppwort vereinbaren. Das muss in ruhigen Zeiten vereinbart werden, aber dann ist klar, wenn ich sage, Alaska, das wäre dann erkennbar, weil wir sonst selten über Alaska sprechen. Alaska, dann ist die Botschaft an den anderen, die andere, okay, wir machen hier einen Break, wir reden jetzt nicht weiter, auch wenn wir es so gern würden und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aus uns rauslassen, sondern jetzt ist eine Pause angesagt, damit wir uns beruhigen können und damit es nicht explodiert.
Geniales Codewort, Markus, für erhitzte Situationen, ja, das Wort Alaska zu nutzen. Sehr, ja, sehr gut.
Wie lange sollte man dann mindestens in Pause gehen?
Naja, ich würde sagen, so 20 bis 30 Minuten wäre schon gut, oder? Wenigstens mal kurz raus aufs Klo, tief durchatmen, bevor man wieder reinkommt.
Atmen ist atmen,
ja, ja. Sich kurz ausschütteln, kurz nachdenken. Wie können wir die Situation besser miteinander weiterhandeln?
Ja. Gut, das ist also jetzt aber der reine Notfallknopf. Da ist nur das gewonnen, dass ihr nicht alles noch schlimmer macht. Jetzt wollen wir aber dahin kommen, dass ihr es besser macht. Mhm. Und dazu haben wir drei Strategien uns überlegt. Und die erste, die wir da nennen wollen, heißt Fairness First. Was könnt ihr dafür tun, dass es bei all dem Stress, den ihr habt, fair in eurer Beziehung und auch in eurer Familie zugeht?
Ja, wie gerecht ist bei euch die Arbeit verteilt? Also wir hatten eine Phase, eine lange Phase, wo ich mit den Kindern zu Hause war und du bist Geld verdienen gegangen. Und da fand ich das eigentlich relativ fair, dass ich tagsüber Hausarbeit gemacht habe und du bist arbeiten gegangen und abends haben wir uns die Arbeit mit den Kindern noch geteilt, ne?
Nicht das arg, du war, hast immer mehr gemacht.
Ja, ich fand es jetzt nicht so mega unfair, aber es gab dann eine Phase, wo eben die Kinder größer waren und ich auch wieder berufstätig wurde, wo ich dann merkte, boah, jetzt müssen wir aber doch über eine Neuverteilung nachdenken.
Also ich fand es brutal unfair, nur weil du da ein paar Kinder zu Hause hast, hast du kein Geld mehr verdient. Das war ja unglaublich.
Unglaublich, ne?
Just kidding, du hast eine Wahnsinnsarbeit geleistet und ich bin da wirklich sehr dankbar dafür und auch ein bisschen stolz auf dich.
Das ist zum Beispiel Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, warum unsere Beziehung in der Phase gut funktioniert hat oder überlebt hat, weil du das nie irgendwie angekreidet oder angezweifelt hast, dass ich wirklich viel Arbeit leiste. Und du hast immer wieder auch deinen Dank darüber zum Ausdruck gebracht und deine Wertschätzung. Das war echt gut.
Und die war ehrlich.
Ja, die war ehrlich. Ich weiß.
Du hast ja jetzt für diesen Punkt, du hast für diesen Punkt ja eine Fair-Play-Methode ausgegraben von Eve Rotzky. Ja. Und es wäre vielleicht mal ganz spannend zu hören, wie diese Fair-Play-Methode funktioniert.
Genau. Da geht es zuerst darum, mal sichtbar zu machen, was muss eigentlich getan werden in unserem Haushalt, in unserem Leben. Dass man mal alle Aufgaben, die einem einfallen, aufschreibt. Das ist viel Arbeit, das kann sein, das ist ein Abendprojekt, ne? Aber dass man einfach eine Liste macht, was alles getan werden muss. Und da wird zum Beispiel draufstehen, wir müssen einkaufen, wir müssen das Auto tanken, wir müssen das Auto zur Reparatur bringen, wir müssen Geburtstagskarten schreiben, wir müssen Arzttermine organisieren, die Finanzen regeln, wir müssen mit der Kita kommunizieren oder mit der Schule, Elternabende besuchen. Das sind unglaublich viele Aufgaben, die da zusammenkommen. Und dann ist es wichtig, dass man versteht, dass so eine Aufgabe ja nicht mal kurz gemacht ist. Also es gibt Sachen, die sind mal schnell gemacht, räum mal kurz das Ding da weg, dann habe ich es weggeräumt, dann ist es aufgeräumt. Aber die meisten Aufgaben haben eigentlich wie so drei Phasen. Die eine ist, dass wir sie planen müssen. Zum Beispiel muss ich einen Arzttermin erstmal einen Anruf tätigen, ich muss den planen, ich muss gucken, wann gibt es Zeit dafür, wann habe ich und mein Kind Zeit und so. Dann gibt es eine Ausführungsphase, wo man das wirklich tut. Und dann gibt's auch noch sowas wie eine Nacharbeitsphase, wo man dann noch irgendwelche Folgeaufgaben hat oder wo man nochmal dran erinnern muss, wenn es jetzt zum Beispiel eine Sache ist, wo man ein Kind in eine Arbeit schickt oder eine Aufgabe, dass man nochmal fragt, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Das würde zur Hausaufgabenbetreuung zum Beispiel dazugehören. Also so eine Aufgabe ist eigentlich sehr umfassend von Anfang bis Ende. Und es ist nicht nur so mit, ich mach mal geschwind gemacht. Ne? Das mir manchmal in der Küche aufgefallen. Dann sagst du, ja, ich helfe mal in der Küche, ich mache heute die Küchenarbeit und nachher steht aber Ausgeräumtes aus der Spülmaschine doch noch irgendwie auf der Ablage und die Aufgabe ist eigentlich nicht zu Ende gebracht.
Okay.
Das ist für mich dann unbefriedigend, weil ich denke, naja, jetzt hat er zwar geholfen, aber wirklich gut gemacht ist es noch nicht, weil jetzt muss ich nacharbeiten. Also habe ich einen Teil dieser Aufgabe
wieder. Das stimmt, ja.
Also das wäre, Entschuldigung, dass ich dir jetzt, mache ich wahrscheinlich auch manchmal so, dass ich Aufgaben gar nicht ganz zu Ende bringe. Ne? Dann lasse ich im Garten noch irgendwas rumstehen oder so und merke gar nicht, ja, das Aufräumen gehört auch noch dazu. Und dann wäre die Challenge, dass man sagt, so und jetzt teilen wir uns mal die Aufgaben, die jetzt gerade anliegen, auf. Du kriegst welche und ich krieg welche. Du bist zum Beispiel für die Finanzen zuständig und ich bin für die Organisation der Kinderbekleidung zuständig, dass die immer gut ausgestattet sind. Und dann macht auch jeder seine Aufgaben von A bis Z mit allem, was dazu gehört.
Genau, also das heißt nicht nur da mal hinlangen, sondern du bist für die Planung zuständig, für die Ausführung und auch fürs Nacharbeiten. Komplette Verantwortung. Wenn natürlich dann im Alltag Dinge passieren, wo du wieder rückdelegieren musst, ist schon alles möglich, aber die Verantwortung ist bei dir und du kannst dich nicht dahinter zurückziehen zu sagen, ja, ich hatte halt keine Zeit. Wenn du sagst, du machst es, bist du sozusagen, ja, wie soll man sagen, der Anwalt dieser Geschichte und der andere muss sich darauf verlassen können. Das erwartest du ja dann auch, dass wenn sie sagt, sie macht es, dass sie dann auch dazu langt.
Ja, was nicht heißt, dass es nicht Ausnahmen geben kann, dass ich dann doch sage, oh du, ich muss jetzt weg, ich komme nicht mehr dazu, das vollends aufzuräumen, würdest du mir bitte kurz helfen? Aber dann muss es eben wieder abgesprochen sein zwischen euch. Aber wisst ihr dieses, dass ihr wirklich mal guckt, was haben wir an Aufgaben und wie können wir die verteilen? Wie wäre es, wenn ihr mal eine Woche lang wirklich sagt, 5 Aufgaben übernehme ich und 5 du und wir kümmern uns so umfassend um diese Aufgaben? Das wäre, was wir meinen mit Fairness First. Nicht einer muss sich um alles kümmern und der andere liegt auf dem Sofa, sondern ihr schaut, dass ihr gemeinsam das Leben wuppt.
Vielleicht versteht ihr, warum das so ein hilfreicher Tipp ist, weil wir vorher über Mental Load gesprochen haben. wenn der andere sagt, pass auf, das mit den Kindern heute, mit dem Sport, das mache ich. Ich bringe sie hin, ich gucke, dass sie alles in der Tasche haben. Ich bringe sie auch wieder heim und gucke, dass sie auch zurück alles wieder zurückbringen, was dabei war. Kann der andere sagen, okay, das Thema Kinder heute Nachmittag, Sport ist abgehakt. Ich kann mich um andere Dinge kümmern. Aber das Problem sind ja diese unausgesprochenen Sachen. Was muss ich noch machen? Macht der das auch? Und wenn das nicht klar ist und nicht einer sagt, ich übernehme die volle Verantwortung, dann bleibt dieser Mental Load bestehen und damit bleibt auch der Stress bestehen.
Also damit ist wirklich ganz viel gewonnen. Wenn ich weiß, diese Aufgabe hast du auf deiner To-Do-Liste, ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Überhaupt ist dieses Aufschreiben von Aufgaben und Analysieren, was muss denn alles getan werden, ist auch eine Riesenhilfe, um Stress rauszunehmen und auch eine Fairness walten zu lassen. Deshalb empfehlen wir auch so ein wöchentliches Meeting, wo man wirklich wie eine Besprechung hat, so ein Team-Meeting. Das haben wir hier wahrscheinlich auch schon mal vorgestellt. Aber wenn ihr sonntagabends oder samstagabends, montagmorgens euch zusammensetzt und mal 10 Minuten oder auch eine halbe Stunde über die Aufgaben guckt, die anliegen, dass man hin und her bespricht, was hast du für Termine, was habe ich für welche, was könntest du auch diese Woche übernehmen, wann holst du die Kinder vom Kindergarten, wann hole ich sie. Also all solche Dinge helfen, dass Mental Load rauskommt und dass wir Entlastung haben. Und dann seid aber bitte auch verlässlich, schreibt es euch selbst in euren Kalender, damit ihr die Sachen dann auch ausführt, weil nur dann, wenn der andere sich auf dich verlassen kann, bringt es natürlich was.
Es gibt so einen amerikanischen Produktivitätsguru, der heißt David Allen. Und der hat so ein Konzept gemacht, das heißt Getting Things Done, auf Deutsch, wie man die Dinge geregelt kriegt. Und der sagt, das sei wirklich ein Riesenstressfaktor. Man solle alles, was einen bewegt, was man an Herausforderungen hat, aufschreiben. Dann ist nur wichtig, also dann, das tut der Seele, dem Geist tut es auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil dann ist es mal abgeladen sozusagen auf Papier oder im Computer. Aber dann braucht man halt ein verlässliches System, dass es auch wieder rechtzeitig vor Augen kommt, wenn man es braucht, weil du kannst es nicht nur aufschreiben und dann weglegen und dann fällt dann eine Woche später wieder ein. Das war doch zu machen. Deswegen sind die Meetings, die du gerade genannt hast, hilfreich. Dann hat man eine gewisse Garantie, dass es zwar mal notiert ist und damit abgelegt werden kann, aber nicht vergessen wird.
Genau, und ich habe auch schon Paaren geraten, sich das dann irgendwo zu visualisieren, zum Beispiel einen Flipchart zu haben oder irgendwie so eine Magnetwand, wo man dann die einzelnen Aufgaben zum Beispiel hinpinnen kann. Dann kann man dann Markus und Susanne drüber schreiben und dann stehen bei dir einige Aufgaben und einige bei mir. Ist für mich total entlastend zu wissen, du kümmerst dich um die, was
ich möchte, um die Reparatur der Waschmaschine. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer bitten, bei sich nicht Markus und Susanne drüber zu schreiben, es sei denn, sie heißen Markus und Susanne, weil wir haben schon genug zu tun.
Ja, das stimmt, ich will deine Aufgaben nicht
abknopfen. Hey, komm, wir kommen zur zweiten Strategie, jetzt haben wir das mal ein bisschen sortiert, zum sogenannten Anti-Stress-Turbo, der ist jetzt besonders für unsere Partnerschaft wichtig. Also wie können wir so im Alltag den Anti-Stress-Turbo zünden und da empfiehlt uns John Gottman, den wir nicht selten zitiert haben in diesem Podcast, der große US-Paar-Psychologe und Therapeut, sogenannte Mikromomente, kleine Mini-Momente im Alltag, die nur für uns sind als Paar.
Ja, das ist so ein Baustein in seinem Beziehungshaus, über das wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge hatten, wo er sagt, turning toward, also sich einander zuwenden. Ja. Das sei so wichtig. Im Alltag nicht abwenden, sondern zuwenden. Und das ist ja, was im Stress so schnell passiert, dass wir uns nur noch unseren eigenen, dass wir wie mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Und für uns ist es aber, um runterzukommen, um zu entstressen, ist es so hilfreich, wenn wir kurz das Gefühl haben, ich werde von dir gesehen, du hast mich im Blick, du wendest dich mir zu, ich bin liebenswert, heißt es, ist so die Botschaft, oder ich bin dir wichtig. Und wir wissen, dass viele Paare sagen, dafür haben wir echt keine Zeit, aber ein paar Minuten oder ein paar Sekunden am Tag, also wenn das nicht drin ist.
Es reichen schon 6 Sekunden, zumindest für einen Mikromoment, und der ist auch von Gottman empfohlen, der sogenannte 6-Sekunden-Kuss morgens oder abends oder beim Nachhausekommen oder beim Tschüss sagen, 6 Sekunden. Und es müssen tatsächlich laut Gottman 6 Sekunden sein, nicht weniger, weil dann beginnt die Oxytocinproduktion, dann werden die Bindungshormone ausgeschüttet und dann kommen wir einander auch seelisch wieder näher. Hey, 6 Sekunden, also keine Ausreden hier von wegen keine Zeit und so weiter. Such dir die 6 Sekunden jeden Tag, am besten mehrfach, und du hast einen Anti-Stress-Turbo in einem Mikromoment.
Ja, gab es bei uns vorher, vor der Podcast-Aufnahme.
Genau. Das war wunderbar. Seitdem liebe ich meine Frau wieder, seit dem 6-Sekunden-Kuss.
Dann gibt es noch eine andere Übung. Das wäre vielleicht so, das könnte man sagen, so eine 5-Minuten-Zuwendung am Feierabend, wo wir kurz uns vom Tag erzählen. Wo wir ganz kurz so andocken beim anderen, wo wir fragen, sag, wie war dein Tag, was war dein Highest High und was war vielleicht heute deine Herausforderung, wie geht's dir? Jeder kann 2 Minuten erzählen oder 2,5, ohne dass es um die Kinder geht oder dass die Kinder jetzt da im Mittelpunkt stehen, sondern ihr seid einander kurz ganz zugewandt. Auch das hat einen ganz stark entstressenden Effekt.
Und hat halt den riesen Vorteil, dass ihr euch nicht entfremdet, selbst wenn es nur kurz ist, und es darf ja auch ein paar Minuten länger gehen, wenn es möglich ist. Ihr nehmt Anteil, ihr kriegt ein Gefühl dafür, wo der andere steht, und das muss euch sogar dann interessieren, wenn er euch gerade auf den Keks geht, denn dieses Auseinandergehen, dieses wir haben Stress und reden nicht mehr miteinander, ist ja eine Riesengefahr, kennen wir auch aus unserer Ehe. Wir hatten auch solche Phasen, und da wäre dieser Mikromoment, in dem Fall diese 5 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr, eine große Chance, dass man verbunden bleibt und Anteil nimmt und wahrnimmt, okay, da stehst du im Moment, da stehe ich im Moment.
Noch besser ist es natürlich, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen könnt. Wie wäre es mit 15 Minuten handyfreie Zone am Abend oder nach dem Mittagessen, je nachdem, wann das bei euch geschickt ist. Wir haben mehrfach euch schon gesagt, wie stressend das Handy sein kann und wie sehr das uns auch auseinanderbringen kann, wenn das Handy wichtiger ist als der Partner. Mhm. Und dieses bewusst, ich lege es jetzt ganz weit weg, ich habe es auch nicht irgendwo in der Hosentasche, sondern es ist weg und wir wenden uns einander zu. Wir trinken vielleicht eine Tasse Tee miteinander oder so. Also irgend so was, irgend so ein Ritual, wo wir wissen, das machen wir regelmäßig miteinander und da sind wir so ganz zugewandt.
Ja, das ist super. Und das kann aber dann auch wieder ein bisschen schwieriger sein, je nachdem, in welcher Familienphase man ist. Andererseits, wir sehen ja auch, was andere Paare so machen. Also die wenigsten schuften jetzt wirklich durch von morgens 5:30 bis abends 10:30. Es gibt immer Phasen und manche entstressen ja zum Beispiel dadurch, dass sie sich dann abends Serien angucken oder sowas. Das wollen wir jetzt gar nicht groß thematisieren, aber wenn du für eine Dreiviertelstunde Episode Zeit hast für eine Serie, könnte es sein, auch eine Viertelstunde für deine Ehe, für deine Partnerschaft wäre drin. Das ist manchmal so ein bisschen eine Überwindung, dass man sagt, jetzt hier bloß hin flacken und gucken ist viel entspannter, als jetzt auch nochmal reden müssen. Aber wenn du diesen ersten Aktivierungspunkt überwunden hast, dann geht's eigentlich auch. Und wenn ihr das ein paar Tage oder ein paar Wochen mal ausprobiert, werdet ihr selber sehen, ist es das wert oder ist es das nicht wert? Man muss es testen.
Ja, und auch so eine körperliche Nähe kann ganz, ganz wichtig sein, wenn ihr viel Stress habt. Und da erzählen uns manchmal Paare, ja, bei uns findet da gar nichts mehr statt und Sex gibt es sowieso schon gar nicht mehr. Ich erinnere mich an unsere Freunde, die hatten ein relativ breites Sofa und die haben früher regelmäßig so ein Mittagsschläfchen miteinander praktiziert. Obwohl die wirklich mehrere Kinder hatten, haben die es geschafft, dass sie beide sich so Arm in Arm, so Löffelchen Stellung aufs Sofa gepackt haben und da eine Weile miteinander geruht haben. Es war ein richtiges so miteinander andocken im Alltag.
Ist eigentlich ein super Tipp, da dürfen beide nicht zu dick werden, weil sonst einer vom Sofa purzelt, oder?
Das ist ein guter prophylaktischer Tipp gegen Übergewicht. Aber man könnte das auch abends im Bett machen. Da ist bei manchen das Problem, dass der Platz zwischen dem Paar fest belegt ist durch irgendwelche Kinder. Ich würde euch raten, da andere Lösungen zu finden, dass man sagt, man macht entweder eine extra Matratze fürs Kind oder man packt das Kind auch mal auf die eine Seite. Aber ihr beide müsst einfach auch Zeiten haben, wo ihr Arm in Arm liegen könnt und wo ihr miteinander kuscheln könnt.
Nächte sind ja auch noch ein gutes Thema. Bei ganz kleinen Kindern ist es manchmal schwierig, dass man durchschläft. Also die schlafen nicht durch, darum schlafen die Eltern auch nicht durch. Da, wir haben ja vorher über Fairness gesprochen, könnte es auch hilfreich sein, dass man sich so ein bisschen auch aufteilt. Beim Stillen wird es schwierig, aber ansonsten zu sagen, komm, ich kümmere mich jetzt mal 2-3 Stunden und du kannst schlafen und dann nachher bist du dran. Oder tatsächlich, je nachdem wie die Lebenssituation ist, wirklich auch nächteweise sich Schichten zuschieben, das wäre auch eine Möglichkeit und kann hilfreich sein.
Ja, habt einander da im Blick. Ihr beide braucht Schlaf, das ist ganz wichtig. Und beide müssen irgendwie auf ihre Kosten kommen. Zwar ist es oft so, dass einer mehr Schlaf braucht als der andere, aber überhaupt, dass jeder auch mal durchschlafen darf oder dass jeder mal wenigstens eine Phase am Stück schlafen darf, ist wirklich relevant. Und man könnte zum Beispiel auch überlegen, so kleine Naps am Mittag einzuschieben, dass man sagt, wenigstens 5 Minuten oder 10 lege ich mich hin und lass mal kurz alles von mir fallen. Oder
Schatz, wir nennen sie nicht Naps, wir nennen sie Power-Naps.
Ja, das dann stimmt, gibt's so wieder heißen Energie. Sie bei uns. Ja. Das ist richtig, denn die geben wirklich Energie. Die ganz kurzen Schläfchen, die sind viel effektiver als so ein langer Schlaf, wo du dann so richtig absackst und in die Tiefschlafphase
kommst. Ich finde jeden Schlaf super. Das ist also, da bin ich ganz wertfrei.
Ja, ich habe übrigens gerade von jemandem gehört, der sagte, ja, und dann kommen immer die Kinder und klopfen an die Tür und wollen dann was von mir. Hey, also wenn ihr beide im Haus seid, zum Beispiel am Sonntag, vielleicht muss man so kreative Lösungen finden, wie der eine geht dann irgendwo ins Gästezimmer und legt sich dahin oder vielleicht sogar auf den Autositz. Auch da kann man mal 5 Minuten Nap machen. Oh. Power-Nap auf dem Autositz.
Also, muss halt die Standheizung funktionieren.
Die müsste im Winter dann funktionieren zumindest. Im Winter, genau. Ja.
Also was uns bei diesem Thema ganz wichtig ist, und da hört bitte genau zu, es gibt die Versuchung, schwierige Phasen einfach so zu nehmen und zu sagen, ja, ja, das wird alles besser. Es gibt die Versuchung, sich zu vertrösten, wenn die Kinder mal größer sind, wenn mal dieses und jenes ist. Und das ist gefährlich. Natürlich gibt es Einzelphasen, wo du nichts machen kannst. Ich erinnere mich, wir hatten mal, und ich war nicht da, ich erinnere mich, wie du dich beschwert hast. Ich war nicht da und du hattest, glaube ich, 4 Kinder mit Keuchhusten. Ja. Da ist nicht viel drin für alles Mögliche, sondern das ist wirklich eine Phase, wo du vertrauen darfst, dass die auch wieder gesund werden und so weiter. Aber zum Beispiel mit Kindern im Bett und zu sagen, naja, also das nächste halbe Jahr werden wir nicht miteinander schlafen, weil da halt noch ein Kind dabei ist und das geht dann schwer oder ich kann mich da nicht öffnen oder was auch immer. Das ist halt kein Zustand. Und deswegen werben wir sehr dafür, kreative Lösungen auch in schwierigen Phasen zu finden, anstatt zu sagen, ja, ja, später, in einem halben Jahr und so weiter. Es ist wirklich auch gefährlich. Bei manchen Dingen kann es sein, man entfremdet sich so, dass man da den Weg zurück gar nicht mehr findet. Und deswegen hütet euch vor falscher Vertröstung.
Jetzt sind wir aber noch bei unserem letzten Punkt. Unsere dritte Strategie, also die erste war, dass wir fair miteinander umgehen. Die zweite, dass wir so ein Anti-Stress-Turbo haben, wo wir wirklich so ganz kompakte Anti-Stress-Methoden einsetzen und ganz gezielt einsetzen, um Stress abzubauen. Und was jetzt so in so einem Familienleben einfach auch noch total wichtig ist, ist, nicht nur ihr zwei müsst euch Aufgaben fair aufteilen, sondern warum nicht die Kinder mit einbeziehen? Denn die gehören mit zu eurem Leben. Es ist das Beste, was ihr euren Kindern antun könnt, dass ihr ihnen lehrt, Aufgaben mit zu übernehmen und mit Verantwortung zu übernehmen. Das empowert die Kinder, das befähigt sie auch fürs Leben, es macht sie stark. Und deshalb ist es uns so wichtig, auch das im Blick zu haben. Unsere Kinder sind hier nicht im Hotel Mama und Papa, sondern die sind Teil dieser Familie, die sind mit an Bord, die dürfen auch mithelfen, damit es weniger Stress gibt für alle.
Die dürfen nicht nur, sondern die sollen. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, sie da heranzuführen. Bei manchen Familien gar kein Problem, wenn das nicht euer Thema ist, spult ein paar Minuten nach vorne. Mhm. Wir kennen aber auch einige, wo die Kinder quasi nichts machen und die Eltern alles. Und das wäre bei uns dann ganz schwierig gewesen, weil wir so viele Kinder haben. Es ist von daher sinnvoll, sie heranzuführen und zwar mit altersgerechten Jobs. Das heißt, auch schon die ganz Kleinen können irgendwas machen, sodass dabei sein, helfen, mitarbeiten, selbstverständlich wird. Und das kann sich eben dann im Laufe der Jahre verändern, verbessern und die Aufgaben werden größer und die Verantwortlichkeiten auch.
Ich habe zum Beispiel unsere ganz kleinen Kinder, also schon so die Kindergartenkinder, habe ich gebeten, dass sie mithelfen beim Sockensortieren oder beim Wäschesortieren. Man kann zum Beispiel da schon mal Stapel machen mit Unterwäsche und mit anderer Wäsche oder man kann immer die Sockenpärchen zusammensuchen. Die können Bücher ins Regal zurückräumen, die können Duplosteine in eine Kiste zurückpacken, den kann man natürlich nicht riesen Arbeitsprojekte lassen und da muss man auch noch dabei sein, aber überhaupt sie zu ermutigen, mitzumachen, hey, Kinder machen das total gern, die fühlen sich da groß, also ich weiß nicht, alle machen es gern oder manchmal sträuben sie sich dann auch, aber wenn man das mit einer Ermutigung macht und auch mit so einer positiven Attitüde, dass man sagt, komm, wir machen das zusammen, wir sind hier das Familienteam, dann kann man Kinder schon für viel gewinnen.
Genau, und dann nächste Stufe wäre dann mal den Tisch abzuwischen oder Staub zu wischen oder einen Botengang zu machen, die Post reinholen, Zeitung reinholen, falls ihr noch wisst, was eine Zeitung ist, oder eine Pflanze zu gießen. Also alles altersgerecht kann man machen.
Hey, weißt du, das ist wirklich witzig. Alles, was man jetzt nicht als Riesenpflicht verkauft, sondern als du darfst, das habe ich vorher die Dürfen helfen gesagt.
Ja, das war vielleicht klug.
Was lieben das Kinder mit so einem Staubwedel Flächen abzustauben. Das ist doch cool, wenn die das machen. Oder wenn ich draußen im Hof was mache, die Kinder, die Enkelkinder jetzt inzwischen, die fragen immer auch nach Werkzeug. Die wollen auch einen Unkrautstecher oder wollen Moos aus den Fugen kratzen oder die wollen den Hof mitfegen und so. Von daher, nehmt diese Motivation der Kinder auch mit auf und macht es euch zunutze. Genau.
Und dann noch größer, können sie die Spülmaschine ausräumen oder einräumen, können auch mal eine Mahlzeit übernehmen, vielleicht mit dem Frühstück anfangen, nicht mit dem Drei-Gänge-Menü.
Du meinst jetzt kochen, nicht nur essen.
Ganz genau. Den Müll rausbringen, Mülltonnen rausstellen und so weiter. Also ihr versteht das Prinzip altersgerecht und da braucht man auch ein bisschen Geduld natürlich. Das ist bei uns auch unterschiedlich verteilt, auch bei uns beiden. Ja. Und muss das auch akzeptieren, dass es vielleicht am Anfang nicht super gemacht wird. Übrigens dann auch wirklich Verantwortlichkeiten, wenn sie älter werden, delegieren und sagen, okay, was weiß ich, wenn ein Kind dann sagt, ich kann Staub saugen, dann zu sagen, okay, du bist dann auch dafür zuständig. Und wenn es mal nicht so passt, vielleicht über das eine oder andere hinwegsehen. Aber wenn es dann gar nicht passt, auch mal sagen, ist dein Bereich, so wie das Kind erwartet, dass andere Bereiche von den Eltern übernommen werden, erwarten dann die Eltern, dass einzelne Bereiche von den Kindern übernommen werden. Das verstehen sie.
Und es ist so witzig, wie Kinder, die haben ja auch so, die mögen das auch so ein bisschen im Wettbewerb zu sein. Wenn du zum Beispiel sagst, wie lange braucht ihr, um alle Legosteine vom Boden in die Kiste zu räumen? Schafft ihr das bis in 2 Minuten oder so? Dann schaffen die wie verrückt, das haben wir immer wieder erlebt.
Nehmen wir mal an, ihr hättet 4 Töchter und hättet verschiedene Dienste im Haus, die ihr gerne an diese 4 Töchter delegieren würdet. Da haben wir nämlich jetzt mal ein ganz praktisches Modell, dass wir, wenn ihr es auf YouTube anschaut, auch angucken könnt. Halt's mal in die Kamera.
Ja, sagst du jetzt mit den Töchtern, weil bei uns hier eben noch diese Scheibe ist mit 4 Mädchennamen.
Genau.
Das gilt natürlich für die Jungs ganz genauso bei uns auch immer so.
Ja, ja.
Aber am Ende waren halt nur noch Töchter da. Aber hier haben wir zum Beispiel eine Drehscheibe mit 4 Aufgaben im Äußeren und dann habe ich mit einer Musterklammer innen einen kleinen Kreis drauf gemacht und da sind die 4 Namen. Das heißt, außen steht Staubsaugen, Küchendienst, Müll rausbringen und Bad putzen Und innen stehen die Namen. Und die Namen kann man in jeder Woche um eine Stufe weiter drehen. Das heißt, der Dienst wechselt von Woche zu Woche. Das Gute war bei uns mit dem Wechsel vom Dienst, dann hat man nicht einen unliebsamen Dienst für immer. Manche sagen, ach, unser Kind ist immer fürs Haustier zuständig und unseres immer fürs Spülen oder so. Aber wir haben gemerkt, dieses Abwechseln ist besser. Und dadurch, dass jeder da drauf steht und jeder auch eine Aufgabe hat, gibt es auch in irgendwie so eine familieninterne Kontrolle. Das funktioniert dann auch, dass die sich auch gegenseitig anspornen und dass die Dienste dann auch leichter ausgeführt werden, weil ja jeder was zu machen hat. Was allerdings ganz wichtig war, am Anfang, als wir das installiert haben, haben wir die Kinder um den Tisch versammelt, haben uns mit ihnen hingesetzt und gesagt, boah, uns ist das hier echt zu stressig, es ist so viel Arbeit, wir brauchen eure Hilfe, wie könntet ihr uns unterstützen? Und es kam von den Kindern selbst, die gesagt haben, wir könnten doch staubsaugen oder wir könnten doch Müll rausbringen oder den Flur sauber halten und solche Dinge. Und so konnten wir praktisch mit den Kindern und mit ihrem Wohlwollen solche Dienste installieren. Das ist viel einfacher, wie wenn man nur so von oben runter sagt, so und du machst es jetzt.
So, das heißt, Familienkonferenz kann auch entstressen und kann motivierend sein für die Kleinen oder die ganz nicht mehr ganz so Kleinen, dabei zu sein, mitzuschaffen. Damit hätten wir unsere drei Strategien präsentiert.
Jetzt fällt mir aber gerade noch was ein, was echt auch noch wichtig ist für eine gute Familienatmosphäre. Zu sorgen, ist auch unglaublich entstressend. Also im Stress gibt es das ja oft, dass nur genörgelt wird und dass man sich gegenseitig anrüffelt und da immer wieder im Blick zu haben, es ist so viel einfacher, wenn wir einander mit Wohlwollen begegnen, wenn wir nicht so viel nörgeln, sondern auch viel loben und ermutigen, wenn ich den Kindern auch danke für ihre Mithilfe, wenn ich dir danke für das, dass du mich so liebevoll unterstützt und so, also so eine Basis einer Liebe und Annahme, das immer wieder in Fokus zu nehmen, weil das gerät uns so schnell aus dem Fokus. Und dann denken wir, es geht Hauptsache darum, dass alles geschafft wird. Aber nein, es geht Hauptsache darum, dass wir einander lieben und einander wertschätzen. Und das ist ganz, ganz wertvoll.
Also spielt beim Delegieren nicht die Hauspolizei, denn der immer hinterher guckt und sagt, da ist was nicht gut, da ist was nicht gut, sondern seid gnädig, freundlich, freut euch an allem, was gelingt und verstärkt es. Dann werden sich die Kinder auch da gut weiterentwickeln. Kommt fast zusammen.
Ja, also das Ergebnis ist halt, wenn ihr so entstressende Methoden einsetzt, dass ihr als Paar halt wesentlich besser miteinander unterwegs seid. Dass ihr nicht mehr so viel streitet und dass euch das Leben miteinander mehr Spaß macht. Dann ist das Leben hier und jetzt und nicht erst in 20 Jahren, wenn alle aus dem Haus sind und wir vielleicht hoffentlich immer noch leben.
Und noch verheiratet sind.
Also macht die Mental Load sichtbar und guckt, dass ihr da ein faires Miteinander habt, das Fairness First. Holt euch so kleine Momente der Beziehung, des einander Zuwendens zurück, wie ein paar Minuten über den Tag reden, euch den 6-Sekunden-Kuss immer wieder geben oder auch zusammen das Päuschen machen, wo ihr euch zuwendet ohne Handys. Und macht eure Kinder zu euren Verbündeten und lebt mit ihnen zusammen ein schönes Familienleben. Eure Kinder sind eine Phase lang da, aber ihr wollt doch beste Freunde bleiben. Und das wünschen wir euch so sehr.
Und das führt zur Challenge für euch für diese Woche. Was davon könnt ihr wirklich jetzt konkret umsetzen, damit ihr euch nicht nur habt berieseln lassen von uns beiden? Was könnt ihr diese Woche machen? Welchen Mikromoment holt ihr euch heute mit dem Kuss, mit dem 5-Minuten-Austausch, mit dem Kaffee, die Viertelstunde oder mit dem Tee? Wie könnt ihr was mit den Kindern integrieren? Wie könnt ihr die wahrgenommenen Ungerechtigkeiten bei der Verteilung von Arbeit ausgleichen? Sprecht die Dinge an, setzt was um, hört nicht nur zu, sondern macht was, wo ihr dann in der Woche sagt, war ein interessanter Versuch, vielleicht klappt auch gar nicht alles, aber dann habt ihr es wenigstens mal ausgetüftelt und vielleicht fällt euch was noch viel Besseres ein, was für eure Paarbeziehung passt. und dann kommt ihr da einen Schritt weiter. Aber wichtig ist, Stress raus, Liebe rein.
Wunderbar, genau. Und jetzt noch ein Wow der Woche.
Oh, ein Wow der Woche. Wir haben ja immer, also ich gucke ja ganz viele Nachrichten auch an und sehe dann immer die ganzen Promis und Promi-Trennungen und Scheidungen und Tim Bensko heult gerade, dass er sich getrennt hat und es tut mir auch wirklich leid für ihn. Er ist sehr viel öffentlich, aber es gibt auch Leute, die bleiben zusammen. Selbst in dieser bunten Promi-Welt gibt es Ehen, die halten und eine, die gehalten hat, ist die von André Rieu, kennt wahrscheinlich alle von euch, der mit seiner Geige da wirklich Wahnsinnskonzerte gemacht hat und die Massen fasziniert, ist seit 50 Jahren verheiratet mit seiner Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann.
Marjorie.
Also Marjorie, nennen wir sie einfach mal so. Goldene Hochzeit gehabt, die Bild-Zeitung hat darüber berichtet, einen wunderschönen Text dazu gemacht, findet er auch im Netz. Und er sagt, dass sie eng im Austausch bleiben. Wir wissen beide genau, was der andere tut und besprechen, was wir als nächstes angehen. Und dann heißt es weiter, viele würden sagen, oh Gott, ist das langweilig, aber man sollte dankbar sein. Und jetzt kommt's, und das finde ich für so einen Typen, der so einen Erfolg hatte, echt klasse. Er sagt, ohne Marjorie würde ich wahrscheinlich mit einer Flasche Whisky im Rinnstein liegen. Aber jetzt bin ich glücklich, arbeite hart, habe Erfolg und mache Menschen auf der ganzen Welt glücklich. Und Bild ergänzt, und Marjorie ihn.
Oh, wie schön.
Das ist doch eine schöne Botschaft.
Das ist echt eine schöne Botschaft. Ach, wir wünschen euch das auch, dass ihr einander im Blick habt, dass ihr immer wieder fragt, wie geht's dir, und im Austausch seid, dass ihr es lernt, Stress rauszukriegen und euch einander zuzuwenden, weil wir sind so überzeugt.
Da geht noch was. Und ich gehe mich jetzt rasieren. Wake up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm lightening your load. Get moving, don't miss the beat.